Pro und Konter. Nasse Füße haben, glaube ich, alle anderen bekommen, außer mir am letzten Wochenende. Wir reden über Paris-Roubaix, wir reden über Schlittschuh-Club Bern und über ganz viel mehr. Jetzt dann gerade.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Paris-Roubaix.
Ja.
Muss eine grosse Sause gewesen sein. Ich muss zugeben, am Sonntag habe ich nicht Velo-Rennen geschaut.
Was?
Weil ich am Sonntag eigentlich nie Velo-Rennen schauen. Also Rennen gibt es bei mir eigentlich nur mit vier Rädern. Zweirädrige Rennen.
Fehler.
Ja, mag sein. Ja. Es ist halt einfach Geschmack. Ich finde nachher auch nichts für Töff-Rennen übrig. Aber auch das ist Geschmackssache. Ja. Absolut.
Das muss man sagen. Und, also gut, ja. Töff-Rennen hat es eins gegeben vom Domi Egerter in der Supersportklasse. Der ist immerhin auf WM-Kurs dort. Ist jetzt allerdings, das geben wir zu, nicht die allerwichtigste Rennkategorie. Egal, über das haben wir gar nicht reden, sondern über Velo. Und Radrennen finde ich ja ganz generell lässig. Grosse Rundfahrten, grosse Eintagesklassiker. Das sind Sportanlässe, die immer für grosse Geschichten gut sind. Und jetzt am vergangenen Sonntag Paris-Roubaix schon an und für sich ein Monument, ein Riesending. Normalerweise im Frühling. Jetzt hat man wegen der Pandemie das Ganze auf den Herbst geschoben. Und siehe da, zum ersten Mal seit 19 Jahren hat es wieder mal geschifft. Und
das war mal erstaunt, dass man im Norden von Frankreich, im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Belgien wahrscheinlich, irgendwann mal mit dem Regen konfrontiert wird.
Nein, das war nicht erstaunt.
Im Bad Galais oben weiss man das Wetter.
Überhaupt nicht erstaunt.
Spätestens sieht man, wenn man überhaupt den Film «Wie eben uns Elestie» geschaut hat, dann weiss man, dass da oben im Bad Galais das Wetter einmal verrückt spielen kann. Was in dem Fall ziemlich ungünstig ist, stell mir vor, dass das Rennen auf den Kopf schreibt, Pflaster für die, die nicht sehr gut informiert sind, so wie ich, wenn es um Velorennen geht. Wobei, ich muss da Klammern setzen, Rundfahrten, zum Beispiel Tour de France im Sommer, etwas Grossartiges, zum jeden Tag reingeüchseln, hat für mich fast schon den Wert oder die persönliche Wertstellung, wenn ein grosses Fußballturnier, wo man sich daran festheben kann, es wird jeden Tag gefahren. Habe ich persönlich sehr gern. Ich kann am Nachmittag Tour de France schauen oder am Morgen oder am Mittag schon Fußballmatch. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber gibt mir ein gutes Gefühl. Die Eintagesrennen, die sind für mich ähnlich so wie Eintagesflüge. Ja, sie sind dann einfach auch zu schnell vorbei und ich kann selber keine Einschätzung machen, wie wichtig das tatsächlich ist. Währenddem ich das grosse Turnier natürlich logischerweise als sehr wichtig wahrnehme. Die Eintagesrennen, da gibt es ja noch, was gibt es noch, Mailand, Sanremo, oder ist das auch schon wieder, nein, das dürfte ja auch ein Eintagesrennen
sein. Ja, also, so lange brauchen sie nicht.
Sie brauchen nicht so lange, aber dann gibt es noch.
Nein, also da gibt es von der Flandern-Rundfahrt, also da gibt es massig grossartige Eintagesklasse.
Das ist mit
Lüttich,
Herrlich.
Nein, also wenn einer Hallo, da sind wir bei 5-6 ganz, ganz grossen Anlässen. Aber jetzt, Paris-Roubaix,
ja.
Ist, also man hat eigentlich von der, jetzt mache ich auch noch eine Klammer, das ist super. Wir haben, darf man kurz sagen, im Vorfeld sollte man schauen, dass wir heute kompakt sind und nicht ausufern. jetzt läuft das Bändchen seit ein bisschen mehr als 4 Minuten.
Ja,
und
ja.
Wir sind schon sehr kompakt. Wir haben noch nicht im Ansatz über das geredet, was wir eigentlich wollen. Nein, aber man redet ja von Rundfahrtsspezialisten häufiger und nachher von den Eintagesspezialisten. Also schon nur wegen dem gibt es meiner Meinung nach eine gewisse Berechtigung. Und eben, Paris-Roubaix, 55 Kilometer auf diesen Pavés, auf diesen Kopfsteinpflaster von rund 250 Kilometer. Der Rest im grössten Schiff. Also, ich weiss nicht. Ist für mich jetzt schon Top 3, Top 5 Sportanlässe vom vergangenen Jahr. Ikonische Bilder, die man sehen durfte. Wirklich die Fahrer von oben bis unten. Einer ist eingeschlammt und nachher nochmal. Absolut absurde Bedingungen. Ein einziger Kampf. Mhm. Nicht nur mit dem Gegner, sondern einfach wirklich auch mit den Bedingungen. Teams, also man hat wahrscheinlich gar nicht einmal mehr gesehen, wer neben einem fährt, weil die Leute so faul waren.
Überleben.
Episch.
Wahrscheinlich nur noch episch. Überleben, nicht stürzen.
Grossartig.
Ich bin nicht nur Schönwetter-Velofahrer, selber, also ein paar hundert Meter bis zum Coop.
Ja, gegen das.
Mehr nicht. Aber gegen wenn das. Ich schaue, habe ich auch gerne schön Wetter, weil mir tut ja auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen, Tour de France einmal auf die Gipfel rauf und nachher bei 4 Grad oder noch weniger in die Abfahrt stürzen, todesmutig, finde ich schon noch imposant.
Aber absolut.
Da müssen wir doch schauen, dass man das Rennen durchführt, wenn schön wird.
Nein!
Am Schluss sehen alle gleich aus, das war wieder Albert Zweifel, gewesen, nicht nach einem Radquer.
Aber der gewusst, dass es passiert.
Und man hat erwartet, dass
der hat das lässig gefunden, dass
man nur noch Augen gesehen.
Genau,
ja. Sonst ist einfach alles braun rundherum. Sie haben sich quasi in der Landschaft verloren nachher.
Nein, das ist so etwas Ultima. Also der Sylvain Didier hat das bei uns online und im Blatt gesagt. Er ist fertig gefahren, eigentlich im Wissen einfach, dass er das wahrscheinlich einig wird erleben in seiner Karriere. Also das ist etwas, was du deinen Enkelkindern erzählst. Also, hoffentlich. Wahrscheinlich, wenn es jetzt alle Jahre so wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr gleich lässig. Es ist ja sonst schon hart. Normalerweise ist es extrem staubig, gerade im Frühling. Und so offenbart er das, dass im Herbst gefahren ist und die Bauern den ganzen Sommer irgendwie auf die Felder sind mit ihren Traktoren über das Kopfsteinpflaster. Und es ist noch Gras gewachsen, hat irgendwie den Untergrund nochmal zusätzlich an Schmierpotenzial bekommen, wenn es dann nass ist. Also so hat man das im Fernsehen erklärt. Und dann sind wir bei irgendwie, 20, 25 Stürze. Und das ist noch nicht mal, also ist nicht übertrieben, es ist wirklich dauernd einen umgekehrt. Klar, das ist ärgerlich. Der Stefan Küng, unser Schweizer, hat es dreimal verwünscht. Ja, dann wird es dann irgendwann bitter, das ist klar. Aber am Schluss episch, wirklich episch. Und nachher, also die Entscheidung ist nachher auch noch der ganzen Veranstaltung würdig gewesen mit dem Gianni Moscon, der eigentlich plötzlich vorher weggefahren ist. Das Gefühl hatte, das ist jetzt der Stärkste. Dann hatte er eine Platte, irgendwie 30 km vor dem Ziel. Haben sie ihm ein Ersatzvelo gegeben. Das hat schon ewig gedauert, bis sie das elende Velo davor hatten. Hast du gefragt, was machen die eigentlich hauptberuflich, die Betreuer? Dann haben sie ihm das gegeben. Dann hat man gemerkt, Scheiße, das Velo hat hinten oder vorne oder wahrscheinlich an beiden Orten einen anderen Luftdruck. Und darum kann er nicht mehr vernünftig auf diesen Kopfsteinpflaster fahren. Er ist nämlich nur so rumgegeiert, bis er nachher gestürzt ist und von hinten der Schnellzug gekommen ist. Und dann uns allen bestens bekannte Italiener Sonny Colbrelli, der auf der Rennbahn am Schluss im Sprint gönnt und heulend zusammenbricht. Also, super, wirklich.
Ja.
Beste Werbung für den Radsport. Ich hoffe, es haben ein paar reingeschaltet, die sonst nie schauen und jetzt etwa die mal Velorennen schauen. Es wäre zu wünschen, wirklich.
Gut, manchmal ist der Übergang zwischen grosser Sause und grenzenlosem Schwachsinn fliessend. Wahrscheinlich auch in dem Fall muss man sagen, wahrscheinlich schon nicht der Sinn, wenn ein Mann, wenn der König der einmal stürzt, meistens lang der einrichtige Sturz, kann man fast auf diesen Paves stürzen.
Ja, aber unangenehm. Man
geht anderswo weicher wahrscheinlich.
Ja, sicher.
Und die Verletzungsgefahr und das Risiko ist natürlich riesig auf dem Untergrund. Dann noch mit der Temperatur, dem Wetter. Also unschön, muss man sagen. Aber spektakulär zum Schauen, das ganz sicher. Ist schon irgendetwas, wo man der Formel 1 jeweils auch vorwirft, dass der Voyeurismus fördert, dass die Leute nur zuschauen, weil sie das Umfeld sehen wollen. Was man bei der Formel 1 aber auch sieht, ist, dass man Piloten mit wenigstens mal den falschen Reifen wieder versucht rauszuschicken oder dass sie verweigern, sich Pneu zu wechseln zu lassen. Nachher lernen sie es auch auf den Hartweg, dass es nämlich bei einer nassen Strecke wenig Sinn macht, mit den falschen Pneu unterwegs zu sein. Vielleicht zu dem später noch ein bisschen mehr. Haben wir noch über die Frauen reden, die auch Paris Roubaix gefahren sind.
Müssen wir vielleicht ganz kurz, ja.
Ich finde es noch einen interessanten Ansatz. Der Sieger von dem Rennen, eben der Italiener mit dem lustigen Namen.
Colbrelli. Sonny Colbrelli, tönt wirklich wie auf so einem. Jetzt gibt es doch die Sopranos Prequel. Ist offenbar jetzt rausgekommen in den USA, kann man es schauen. Ich würde das auch gerne. Demnächst. Ja. Man kann uns Hinweise geben, wie man auf mehr oder weniger legale Art das kann machen. Oder uns Passwörter schicken. Sonny Colbrelli könnte jetzt dort wunderbar eine Figur sein.
Ja. Wird wahrscheinlich.
Aber das ist nicht das Thema.
Zu Massa, nein. Was ist das Thema? Das Thema war, dass der Sonny Colbrelli 30.000 Euro gekriegt hat für seinen Sieg als Preisgeld und die beste Frau, also die Frau, die gewonnen hat, 1.500 Euro. Und das ist in der Zeit, wo wir uns jetzt drin befinden, natürlich ein Anlass für diverse Diskussionen. Ist das gerecht? Ist das fair? Wieso kriegt die Frau nicht gleich viel wie der Mann?
Also, vor allem, warum bekommt sie so absurd wenig? Das ist ja Frechheit. Also dann wirklich lieber nichts. Oder irgendein Sachpreis, vielleicht irgendwie ein Gomfiglas und weiß auch nicht, ein Papptuch oder so. Aber
wenn sie das gemacht hätten, dann wären sie
von der
Gleichstellungsbehörde ans Kreuz genagelt worden. Also ein Gomfiglas. dann kannst du auch den mit der Küche noch bringen. Das ist, finde ich, dann schon ein bisschen arg.
Ja, genau. Aber es geht ja in die Richtung.
Aber sie hat ja etwas gekriegt. Ich finde, das war das erste Mal, dass die Frau mitfahren hat. Man muss da schon ein bisschen aufpassen bei dieser Diskussion, dass man nicht überbordet. Also der Anlass für einen Haufen Leute zum Zuschauen ist Paris-Roubaix, klar, das ist ein Klassiker. Und ich habe nichts dagegen, wenn man versucht, das Frauenrennen aufzubauen. Aber wenn man es aufbaut, dann muss man irgendwo anfangen. Und dass das am Anfang noch nicht der grosse Treiber ist, was das öffentliche Interesse anbelangt, das ist vollkommen klar. Darum finde ich es eigentlich okay, wenn sie irgendetwas kriegt. Ich finde jetzt 1500 tönt schon ein bisschen gar mickrig.
Also es ist das 20-fache, wo der Sieger, wo der Herr Colbrelli bekommt. Jetzt kann man sagen, 30'000 Euro ist gar nicht so eine immense Summe für einen Sieg, oder? Also fair enough. Ist okay, ist gut.
Aber nicht, ja. Also ein Klassiker. Wenn jetzt, was würde man sagen, wenn der eine Million kriegen würde? Dann würdest du sagen, weißt du, Paris-Roubaix, also
genau.
Viel Größeres
gibt es nicht. Wie ein Tennisturnier, oder?
Ist quasi wie wenn du Tour de France gewinnst. Nicht ganz, aber von der
Bedeutung her. Es ist eine Kategorie, wo kannst du sagen, da dürfen wir belohnt werden, oder? Radsport also funktioniert natürlich nicht so, aber ja, genau.
Ja.
Und jetzt kommt 30'000 durch 20 und dann kommt man etwa auf die 1500. Und ja, Frauen sind nicht gleich weit gefahren, das muss man sagen. Also die sind etwa halb so weit, nicht ganz. Ja, also es gibt Unterschiede, das darf man auch, finde ich, sagen. Ich finde einfach, der Faktor 20, der irritiert mich schon.
Irritiert mich auch, muss ich sagen, finde ich irgendwie seltsam, ja. Auf das kommt. 1500 ist dann...
Nein, 1535, um genau zu sein, was noch ein bisschen lustiger ist.
Noch seltsam, da muss irgendjemand tatsächlich Berechnungen angestellt. Also es kommt nicht auf 35.
Keine Ahnung.
2000 von mir, oder 1000 oder 5000, irgendeine gerade Zahl, aber nicht 1535. Als ob man da irgendwelche Berechnungen angestellt hat. Sind denn die auch 50 Kilometer Pavé gefahren?
Nicht ganz so viel, ich weiss. Aber das habe ich nicht nachgeschaut, wie viel Pavé, also Pavé-Passage jetzt gehabt. Es hat auch, also man hat ähnliche Wettersituation gehabt, am Tag vorher gesehen, am Samstag. Das Rennen, hat man auch auf Eurosport können schauen, hat auch Ausschnitt gesehen. Marlene Reusser, unsere Schweizerin, hat dann auch aufgegeben irgendwann nach einem Sturz, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also dort ist man schon auch an die Limiten geführt worden. Es ist nicht eine völlige Schmalspur-Version vom Mannrennen gewesen, auch wenn logischerweise die Voraussetzungen, also es ist ein Unterschied, ob 250 oder 120 Kilometer beides gerundete Zahlen fahrst. Aber mich irritiert, ich weiß es nicht, du hast es vorhin richtig gesagt, oder? Das ist wahrscheinlich gut gemeint eigentlich, dass man sagt, man will jetzt Tour de Suisse, wo ja auch im letzten Sommer eine erste Ausgabe gemacht hat, Tour de Suisse, wo der Frau mit zwei Etappen, also sagst,
Was wird denn da fest? Schaut man da mal, ob das Publikumsinteresse da ist.
Also jetzt kann man natürlich positiv formuliert sagen, diesen Sommer gibt es mehr. Schon jetzt sind es, glaube ich, vier, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt gerade in den letzten Tagen rausgekommen. Vier Etappen. Ist immerhin eine Steigerung. Es geht etwas in eine Richtung. Also das kann man wohlwollend festhalten. Ich finde dann, also 1500 Stutz, das Paris-Roubaix, dass man dort nicht in der Lage ist, ja, also irgendwo im Budget noch einen Posten zu finden, dass man sagt, okay, wir machen da eine Summe draus, wo irgendwie, und du kannst ja wahrscheinlich bei diesen Frauen sogar noch mehr ausrichten mit dem Preisgeld, weil die weniger verdienen, also die Belohnung würde sich wahrscheinlich dann irgendwie noch multiplizieren, wenn sie könntest erhöhen, irgendwo gefühlt. Verstehe ich nicht, dass man nicht mindestens, wieso nicht Kilometerfaktor, die fahren so weit, Männer fahren so weit, man passt es genau dem an, 1:1. Oder dann eben 1:2 oder was auch immer.
Ja. Ich sehe den Grundgedanken. Ich finde das jetzt zum Beispiel problematisch, weil wenn das bei anderen Sportarten anwendest, was ist denn die Grösse, die man misst? Müsstest du sagen, wir haben irgendein Turnier, sagen wir ein Fußballturnier, dann schauen wir einfach darauf, wie viele Zuschauer das Interesse generiert. Und dann verteilen wir das Geld so, das ist dann auch nicht fair, oder? Man hat ja
gut, so funktioniert ja der internationale Fußball.
Ja, aber ich rede nicht vom Profifußball, sondern von internationalen Turnieren, wo Verbände organisiert werden,
okay,
die wieder eine andere Verantwortung haben als der Profifußball ist ein Geschäft, da hat niemand eine Verantwortung irgendjemandem gegenüber, außer sich selber. Also,
Sport könnte schon verwerten.
Die Clubs, die sind nicht verpflichtet, dem Sport Sorge zu geben, sondern die investieren ihr Geld und wollen Geld daran verdienen, was zum Teil auch gelingt. Vor allem bei englischen Clubs, wo das Geld wirklich in Strömen fließt, bei anderen eher weniger. Und Verteilung dort, das wird dann wahnsinnig schwierig. Was ist das Verursacherprinzip Profisport? Profisport gibt es, wenn sich ein Haufen Leute für den Sport interessieren und den sehen wollen. Mhm. Jetzt kann man, da bin ich auch teilweise einverstanden damit, dass man versucht, den Frauensport so wenigstens herzustellen, dass die Leute die Chance haben, den zu sehen. Weil sonst wird es wahnsinnig schwierig. Also, wenn ich nie kann schauen kann, dann weiß ich auch nicht, ob das Produkt gut ist. Aber schlussendlich entscheidet Trendkonsument, der Letzte, der dafür zahlen über das Gut findet oder nicht. Und da finde ich, zum Teil wird schon wieder zu viel gemacht. Das heisst, man versucht, in den Wettbewerb einzugreifen. Das heisst, einfach aus Gründen von der politischen Richtung, wo man sich gerade drin befindet, sollte man das schauen. Und das funktioniert nicht.
Aber
du kannst niemandem befehlen, Frauenfußball zu schauen, zum Beispiel.
Wird dir niemandem befallen?
Nein, aber es tönt zum Teil ein bisschen so. Man versucht es zu fördern. Das Interesse muss ja natürlich wachsen.
Okay. Das
dann, aber gleichzeitig muss man die Gelegenheit haben, um es zu sehen. Mhm. Nur frage ich mich, wo fährt das an? Mhm. Fußball ist nicht von Anfang an im Fernsehen übertragen worden. Das ist eine Zeiterscheinung.
Aber Frauenfußball ist ein super Beispiel, oder?
Weil ist ein gutes Beispiel.
Frauenfußball oder der Fußball der Frauen ist am Schluss ist es die gleiche Sportart. Ist bis vor nicht allzu langer Zeit kein Thema gewesen, weil es nicht erwünscht war. Oder? Also es ist nie gefördert worden. Es ist zum Teil nicht erlaubt gewesen. Man hat, also wenn als Mädchen wollte shooten, dann hast du das zuerst müssen erkämpfen und dir nachher irgendwelchen Blödsinn anhören. Also wenn man davor redet, in Wettbewerb eingreifen, oder? Also jetzt, einverstanden, das ist zum Teil ein Eingriff in Wettbewerb. Wenn man sagt, ja, die nehmen weniger ein als möglicherweise ein Verbandspreis geht oder eine Prämie oder was auch immer könnte sein, wenn man es einfach rein am Geld anschaut, wo man einspielt. Das ist grundsätzlich ein Argument. Nur der Wettbewerb, der war von Anfang an erschwert gewesen, weil man die Frau an und für sich in unserer Gesellschaft, also in der Schweiz wissen wir das hervorragend, mit der viel zu späten Einführung vom Frauenstimmrecht und auch der einen oder anderen gleichstellungspolitischen Problematik, einfach zu lang. Ich weiss, dass du das gleich siehst und dass wir jetzt nicht über das müssen diskutieren, aber,
nein, aber
man hat sie lang einfach einmal in der Küche versorgt und beim Kinderaufziehen versorgt und garantiert nicht dafür irgendwie gesehen, dass sie da in irgendeiner Form ambitioniert oder überhaupt Sport treibt. Also genau. Es gibt auch keine Kultur und man hat die bewusst nicht entstehen lassen.
Darum sollten wir Schweizer auch nicht bestrebt sein, unser Kulturgut irgendwo hin zu exportieren oder damit anzugeben. Genau aus dem Grund. Wir sind, darf man nicht vergessen, wir sind Kuhhirten. Sonst sind wir sind
nicht anders. Redet du für euch Bündner. Wir Saladoren, wir sind immer schon grosse Philosophen gewesen. Peter Bichsel.
Genau.
Peter Bichsel.
Ja, aber mit alles nur
mit einfachen Mitteln, aber ein hervorragender Mann.
Mit Einfluss.
Ja. Ja, Dürrenmatt, halt, frisch.
Ja, mit wenigen Ausnahmen, ja.
Aber Streit.
Gut, wir müssen jetzt das nicht übertreiben, aber wir wollen dann auch unser Kulturgut, was wir richtig finden, jetzt plötzlich übertreiben, wir haben nicht das Gefühl, oder? Weil wir so lange die Letzten gewesen sind. Ich weiß nicht, wenn Finnland das Frauenstimmrecht eingeführt hat, glaube ich 1919
oder irgendwann
noch früher. Ja, oder sehr früher, ja. Und wir kommen jetzt, wenn haben das Gefühl, ja, wir machen alles richtig. Und auch im Frauensport, ich finde, man muss scharf unterscheiden zwischen Verbandssport und Profisport. Verbandssport finde ich unbedingt, da muss absolute Gleichberechtigung herrschen und gewährleistet sein, weil da werden auch Bundesgelder zum Teil vergeben, das heisst Steuergelder. Aber im Profisport, der muss sich selber finanzieren, also kann ich nicht irgendwie nachfragen, ja, wer zahlt denn das und muss am Schluss die Antwort geben. Ja, da müsste eigentlich der Steuerzahler aushelfen.
Ja, aber
also irgendein Kanton oder so kann nicht einen Profisport fördern, um überhaupt auf die Beine zu kommen. Unterstützungsmaßnahmen, wenn er mal läuft, finde ich, okay, da kann man darüber diskutieren. Aber etwas auf die Beine stellen, allein aufgrund von einer Idee, dass man doch das jetzt einfach machen muss, weil es zeitgemäß wäre, finde ich völlig verkehrt. Unterstützende Massnahmen wie Werbemöglichkeiten zum Beispiel finde ich durchaus angebracht. Aber schlussendlich muss sich jeder Sport selber beweisen auf dem Markt.
Das stimmt. Und
wenn der Konsument nicht darauf anspringt, dann springt er nicht darauf an. Ich meine, Hornussen, Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, es ist ein bisschen einfach gewählt, aber es ist tatsächlich so, Hornussen gibt es seit Jahrzehnten. Kommt das jemals im Fernsehen? Also höchst selten.
Ist auch schon vorgekommen.
Ja.
Also Pizza, mal, die Pizzaschieber in die Luft geschossen werden.
Ja. Dass mal ein Ausschnitt kommt, vielleicht auf einem Lokalsender eher als einem nationalen Sender. Aber ich finde, das ist dann einfach auch ein Ausdruck davon, dass es nicht genug Leute interessiert.
Was, also, was ich noch gerne loswerden zu dieser Subventionsthematik oder was auch immer das ist, also ich glaube nicht, dass es im Moment so ist, dass staatliche Stellen Frauensport über die Massen, über die Verbandsarbeit raus unterstützen. Und wenn jetzt du schaust, Super League-Clubs zum Beispiel, also strukturelles Defizit, wir können nachher sowieso noch über den FC Basel reden, kurz, liegt dort irgendwo im Bereich von über 20 Millionen Franken. Herr Canepa beim FC Zürich ist ein Geschenk vom Himmel. Ich glaube, sonst würden wir dort auch über andere Themen reden. Also das ist nicht ein Frauenthema oder ein Frauensportthema, dass Sport, oder, ja, dass Sport zum einen teuer ist und dass zum anderen die Rechnung möglicherweise gar nicht immer aufgeht. Also man misst, wahrscheinlich braucht es 2-3 Mäzenen, die angefressen sind. Das würde die Sache um einiges erleichtern. Dann weiss nicht, wie denn die Legitimitätsdebatte wäre. Ich wehre mich dagegen, dass man ja, den Markt also einfach mal vorne herstellt und sagt, ja, wenn es sich rechnet, ist es gut. Und sonst finden wir aber, muss uns das wie nicht interessieren. Also jetzt auch vielleicht als Journalisten, ist ja dann auch irgendwie für uns immer die Frage, also über was berichten wir? Das ist eine Diskussion, die wir jeden Tag so oder so müssen führen, jetzt geschlechterunabhängig.
Nach dem Ei und nach dem Huhn.
Genau.
Wächst das Interesse, wenn wir anfangen, darüber berichten? Das kann gut sein, ja. Also, was war der Weg bei einer Sportart, sagen wir mal, Handball früher? Ich mag mich erinnern, als ich jung war, recht viel Handball. Also, als ich jung war, dort haben sie mal zuerst knapp noch das Rad erfunden.
Radball haben sie dann
erfunden. Wahrscheinlich ist mein Golfschwung auch erinnert darum an einen Neandertaler, der gerade sein Mittagessen will totschlagen, weil ich einfach recht alt bin.
Jetzt habe ich den Witz verstanden.
Dort ist Handball aufgekommen. Und Handball ist Sport am Wochenende, glaube ich, hat das geheißen. Recht gezeigt worden. Man hat immer mitgekriegt, Handball in gewissen St. Otmar, St. Gallen gibt es, Pfadi Winterthur gibt es. Habe ich gewusst früher, weil die Berichte immer im Fernsehen gekommen sind. Scheinbar war das Interesse gross gewesen am Handball. Mittlerweile, im Sport am Wochenende, gibt es nicht mehr. Und Handball gibt es erst recht nicht mehr in der Form, dass man jeden Sonntagabend in einem halbstündigen Beitrag quasi die Wochenarbeit aufarbeitet von den Handballern. Also ist das irgendwie nicht mehr so interessant, sage ich jetzt einmal.
Weil möglicherweise.
Der Institutionen wie im Schweizer Fernsehen, die reagieren ja darauf, wie viele Leute es denn tatsächlich zuschauen. Und wenn das Interesse schwindet, dann berichtet man nicht mehr darüber. Das ist irgendwie einfach das Prinzip vom Profisport. Ich glaube auch gar nicht, dass man da gross steuern kann, weil der Konsument lässt sich eh nichts vorschreiben. Also wir könnten nicht seitenweise über Frauenfußball berichten. Und muss man noch einfügen, zum Glück haben wir heute die Möglichkeit, auf dem digitalen Weg zu messen, was tatsächlich angeschaut wird. Weil früher, wo wir nur die Zeitung hatten, haben wir das nicht können messen. Wir können schätzen, wie viele Leute lesen die Zeitung. Aber was sie genau gelesen haben, haben wir nicht gewusst.
Frühere Erhebungen gemacht, wo dann irgendwie Leute befragt worden sind, was sie in der Zeitung gelesen haben. Dann ist es immer der Wirtschaftsteil und die Politik.
Ja.
Die grossen.
Wie haben wir früher noch Seite 3 gehabt und so Zeug, oder?
Bei uns war es, glaube ich, sogar Seite 1 gewesen, nicht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wenn wir über den SCB reden, apropos die grossen Clubs vom Schweizer Sport.
Ja.
Schlittschuhclub Bern.
Der Schlittschuhclub Bern am letzten Samstag 1-0 gewonnen. In Zürich ist irgendwie ein bemerkenswertes Spiel gewesen und auch bemerkenswert, was nachher passiert ist. Unser Angelo Rocchinotti, SCB-Experte, hat mit dem Tristan Schervé geredet und der hat noch einen Preis gegeben, dass sie quasi im Captain-Team dafür gesorgt haben, dass der Code Red befohlen wird. Code Red kennt man aus Hollywood-Produktionen. Wenn es um Marines geht, dass da irgendeiner aus der Reihe tanzt, dann wird eine Massnahme durchgeführt, dass der wieder in der Reihe ist. Und irgendwie so etwas haben sie beim SCB gemacht. Das Captain-Team hat mit den Leuten geredet und hat eine ins Bewusstsein gerufen, dass man beim SCB eben nicht einfach nur dabei sein kann, sondern gewisse Regeln muss einhalten, dass man nicht etwas Besseres ist, nur weil man beim SCB ist, sondern dass man erst zu etwas Besserem wird, wenn man eben die Philosophie vom SCB, dass eben der Kampf und in die Schüsse liegen und nicht aufgeben und so weiter, bla bla bla, ist ein Haufen bla 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 dahinter, eben auch dazugehört. Grundsätzlich haben die absolut recht. Ich finde es bemerkenswert, dass das in die Öffentlichkeit getragen haben, weil erst so empfacht es wirklich die volle Wirkung, wenn das alle mitkriegen. Und nicht einmal, dass man das weiß, sondern in einem anderen Club, in einer anderen Garderobe kriegen sie das hindurch mit. Das ist völlig logisch, die wissen immer, was läuft. Aber auch die anderen Spieler, die Gegner, wenn sie mitkriegen, dass die das öffentlich machen, hat es eine andere Wirkung. Ist vom Tristan Gervais auch, wenn er das absichtlich so gestreut hat, damit es eben die Wirkung entfacht, ein politischer Schachzug, wo am SCB könnte wirklich eine andere Wirkung verschaffen, ein anderes Image auch, weil man sieht, dass Führungsspieler nicht einfach nur dort in einen Haufen kassieren und dann ist es ihnen egal, was läuft, sondern sie sind tatsächlich daran interessiert, dass das schnell besser wird. Ich glaube, mit dem Trainer sind sie zufrieden, was sie haben, was sie aus Davos. Jetzt muss nur die Leistung von der Mannschaft. Zum Teil sind die vorher schon gut gewesen, aber eben nicht konstant. Dass man konstant wieder auf dem Niveau sein kann, das muss noch nicht spitze sein. Der SCB ist sich immer noch erholen, aber wieder eine berechenbare Leistung, dass man weiss, man muss so und so gut spielen, um den SCB zu schlagen. Ich finde das, was die drei gemacht haben, Gervais, Moser und das andere im Captain-Team, an den Stolz von ihren Kameraden appelliert haben, fantastisch.
Also grundsätzlich kann man ja nichts sagen gegen das.
Du solltest aber etwas sagen, weil das ist ein kontrovers Format. Also solltest du jetzt sagen, nein, das ist Quatsch. Gugus.
Nein, Quatsch. Und Gugus ist es nicht. Aber es wirft ein paar Fragen auf. Und zwar ist es, wie viele Matches sie gespielt in dieser Saison? Rund
zwischen 9 und 11,
genau. Würde ich mal sagen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, rund 10. Also sprich, noch nicht mal ein Viertel von der Saison ist durch. Und jetzt ist man beim Schlittschuh Club Bern, wo in den letzten zwei Jahren recht viel in die Hose gegangen ist, auf allen Ebenen. Wirklich etwa, also was hätte schief gehen können, gefühlt, ist irgendwie schief gegangen. Also das müsste dann eigentlich auch in den Schuss gehört haben und wissen, okay, jetzt müssen wir, jetzt fertig und es vertreibt nichts mehr. Und dann muss man nach wenigen Matchen von der neuen Saison schon zu einem der letzten Mittel so gefühlt greifen. Also dass man irgendwie am besten noch wahrscheinlich, also das ist jetzt frei erfunden von meiner Seite, aber irgendwie die Kabinentüren zu, den Trainer noch ausbeschliessen und nachher irgendwie die grosse Kropflehrte, Gardinenpredigt, wie auch immer das man es nennen will. Scheinbar hat es funktioniert jetzt in dem Fall, jetzt hat man das gar nicht gestohlen. Also das ist gegen eine gute Mannschaft, wo hat man 1-0 gewonnen. Und du versuchst mir irgendwelche Zeichen zu machen. Was willst du mir sagen?
Gegen die Lakers haben sie vorher auch gewonnen.
Ja, gut, okay, aber ja, gegen die Lakers müssen sie gewinnen. Die
Lakers waren fünfmal hintereinander. In Folge. Das ist eben so ein bisschen. Ich sage, die Lakers sind in dem Moment ein schwieriger Gegner, weil gegen die dann gewinnen musst. Aber das ist das. Da kommt ja, ein sogenannter
Leichter, bist du in der Krise, das so?
Gut, die müssen wir jetzt schlagen.
Ist das so? Kannst du nicht sagen, ja gut, aber die Lakers, die haben doch jetzt 5 Siege nacheinander gefeiert, die haben sogar zugeschlagen in dieser Zeit. Ja, jetzt haben wir gegen die halt auch verloren, oder haben wir gegen die halt auch die Verlängerung müssen. Nachher für mich ist...
Und was hältst du denn nachher noch? Du musst noch irgendeinen... Oder so
gut, Geländer.
Kommt, wir sind der SCB, wir sind Letzte, wir können gar niemanden schlagen, weil
Lakers haben noch besser aber, als Zug. Aber ich finde, aber jetzt aus rein, einfach so zum die Stärke von dem SCB einschätzen, finde ich den Gradmesser Zürich interessant, weil das natürlich auch eine Mannschaft ist, die sich sicher im Moment noch ein bisschen am Finden ist, aber einfach mal grundsätzlich wahrscheinlich das grösste Potenzial in dieser Liga hat. Oder Top 2 problemlos, ja, ist keine spektakuläre Erkenntnis. Dass man dort auswärts, wohlgemerkt, hergeht, 1-0 gönnt, eine solide Leistung abliefert, eine Leistung, die eben nicht irgendwie am Schluss noch sagen muss, aber der Goal ist auf dem Kopf gestanden und nur drum. Und also so irgendwie nicht so wie der Heinz Lindner, der im FCB den Punkt noch gesichert hat, sondern tatsächlich, man hat eine Leistung abgeliefert, die es rechtfertigt, dass man am Schluss als Sieger vom Eis darf gehen. Gegen Rappi vorher auch, ja, kann man sagen, es bestärkt irgendwie den Trend. Also für mich ist das Zürich-Spiel noch einmal ein bisschen wertvoller, ich würde es so sagen. Ob das nachhaltig ist, da bin ich gespannt. Oder, also, oder ob man jetzt sagt, also ist wie so einer von denen, ich weiß nicht, wie viel mal in der Saison, dass man so einen Knopf kann drücken, oder? Also es ist wie jetzt ein Notfallmoment hast du verbraucht und jetzt muss man schauen, ob es dabei bleibt. Also für die Schweizer Eishockey wäre es logischerweise gut, wenn der SCB so konkurrenzfähig wäre.
Ja, Ich sehe das weniger kritisch, dass man das jetzt schon hätte machen müssen. Ich finde, es ist bemerkenswert, dass man es überhaupt macht. Normalerweise oder in der heutigen Zeit wartet der Profi ja gerne auf Hilfe von außen. Das bedeutet dann, man muss irgendwie den Trainer wechseln oder neue Ausländer holen. Und so hat man eine Massnahme, die eben auch irgendwie anzeigt, dass die Mannschaft lebt, dass man ein Führungsgremium hat, das sich um die Interessen der Mannschaft schert. Natürlich kann man das nicht allzu oft anwenden, weil dann würde es Kraft verlieren und dann wäre es nachher auch nicht mehr interessant. Ich glaube, das wissen die auch. Ich finde, die zwei Siege, 4-1 und 1-0, das heisst 1 Gegengoal in zwei Spielen, das gibt natürlich einer Mannschaft auch Selbstsicherheit. Also das Spiel 1-0 gewinnen ist auch im Eishockey, oder ist im Eishockey etwas vom Besten, sage ich jetzt mal, was es gibt, weil es kommt nicht so oft vor und es zeigt, dass man wirklich eine Stärke in der Mannschaft hat, eine Qualität, dass ein Goal schiessen langt. Das langt im Normalfall nicht, das heißt, man muss zwei oder drei schiessen und darfst weniger kriegen. Und wenn kannst du hinten zumachen.
Der Trick ist einfach eins mehr als die anderen. Eins mehr,
ja, aber ja. Es gibt ja noch im Subkontext schwingt noch etwas anderes mit. Oder dass, wenn du einen Haufen Gegengol kriegst, dann musst du irgendwann mal von der Tatsache kapitulieren, dass es nicht so einfach ist, immer eins mehr zu schiessen als der Gegner. Vor allem, wenn es dann mehr als 3-4 sind, die der Gegner schiesst pro Match. Ich finde, das gibt dem SCB auch ein gewisses Selbstvertrauen, jetzt eine gewisse Ausstrahlung, dass man eben die Torquote hat können abschrauben. Und auf dem lässt sich aufbauen. Und für Zürich ist es auch nicht so schlimm, finde ich, weil ein Match 1-0 verloren haben. Ich glaube, drei Spiele vorher schon mal 1-0 verloren, also am Dienstag. In Freiburg ist eigentlich passiert da nichts. Aber wir reden ja jetzt nicht über Zürich. Aber ich will nur damit sagen, wenn du 1-0 verlierst, ist es viel angenehmer, als wenn du 2x6-4 verlierst. Weil die 6 Gegengole wegbringen, sind viel schwieriger als mal wieder 2 oder 3 Schüsse für die Mannschaft. Was wir uns jetzt fragen, ist, wie geht es mit dem Sven Bertschi weiter? Der Sven Bertschi war einmal eines unserer grössten Talente.
Ja, wir bleiben im Eishockey.
NHL Draft, früher dran, Calgary Flames. Man hat schon die grosse Karriere gesehen. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel passiert mit dem Sven Bertschi. Er hat zwischendurch einmal Anfang Saison können brillieren, dann wieder den Schritt gefunden bei Vancouver, auch mal kurz. Aber so richtig durchgesetzt hat er sich nie. Und jetzt ist er bei Las Vegas gelandet, Vegas Golden Knights. Bringen die den einmal her?
Das ist eine grosse Frage. Ich habe keine Ahnung.
Das will ich nicht hören.
Nein, ich weiss. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Eine grosse Frage beim Sven Bertschi ist seine körperliche Verfassung. Hat ein Verletzungsproblem gehabt in den letzten Jahren, immer wieder. Warum er nachher in Vancouver so komplett zwischen Tisch und Stuhl gefallen ist, das erschließt sich mir bis heute nicht. Also man hat, das kann ich sagen als jemand, der dieser Franchise noch einigermaßen wohlgesonnen ist. Eigentlich das Gefühl gehabt, man hat da Calgary noch eine geklaut. Dort hat es wirklich nicht gegeben. Dann hat er den Neustart bekommen, hat eigentlich hat ein paar sehr vernünftige Saisons gehabt. Immer so auf dem Sprung. Und nachher aber wieder von Verletzungen gestoppt worden. Hat auch einen guten Vertrag unterschrieben. Und nachher hat man ihn parkiert in der American Hockey League. Hat natürlich die letzten zwei Jahre schmoren lassen. Wenig überraschend, jetzt der Vertrag ausgelaufen. Und jetzt gibt es eine Chance in einem Team, das funktioniert. Also die Vegas Golden Knights, das ist ja im Westen Mitfavorit, definitiv. Also die haben gute Chancen, das Stanley Cup zu gewinnen, mindestens weit zu kommen in den Playoffs. Also eine Mannschaft, die offensichtlich intakt ist, die gute Voraussetzungen hat, sich dort eine Rolle zu ergattern, mit seinen Qualitäten, die er unbestritten hat. Und dann vielleicht auch von Mitspielern zu profitieren, die selber nicht so fest am Kämpfen sind mit sich auf diesem Level. Ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Szenario ist für einen wie ihn, der es nochmal wissen will. Weil eigentlich, dass er es kann, hat er in den Phasen, wo er gesund war, immer gezeigt. Also ist mir das Rätsel, dass man da keinen Weg gefunden hat.
Absolut Rätsel. Immer wieder mit Fragen konfrontiert worden, wieso packt es das Sven Bertschi nicht? Und schlussendlich muss man dann die gleiche Antwort geben wie du jetzt. Und das ist grundehrlich, man weiß es nicht, man weiß es auch nicht. Wenn irgendjemand mit Statistiken kommt, ist das auch nicht. Also ein Orakel ist auch die Statistik nicht, weil das Menschliche kann man einfach nicht genug beleuchten, was dann schlussendlich nicht stimmt. An was es beim Sven Bertschi gescheitert ist bis jetzt. Am Willen sicher nicht. Vielleicht die Spielweise ab und zu nicht auf ihn zugeschnitten und natürlich eher ein offensiv orientierter Mann ist, soll er ja auch sein können. Für das hat man ihn getraftet, das darf man auch nicht vergessen. Aber mittlerweile hat sich der Cello auch ein bisschen verändert. Man hat nicht mehr die absoluten Rollenspieler, die dann vielleicht nur defensiv spielen, sondern mittlerweile hat man Mannschaften, wo man mit vier offensiven Linien, quasi wie im Fußball, Ballbesitz, Dominanzfußball versuchen im Hockey das auch zu machen, dass man nämlich gar nicht mehr zerstören muss, sondern der Gegner permanent überfordert. Und für das wäre der Bergio eigentlich der richtige Mann. Da könnte er auch in einer dritten Linie oder in einer vierten Linie sogar offensiv spielen. Und dann bist du ja froh, wenn du so einen hast und nicht irgendeinen, wo irgendeinen Schrank, der nur in die Leute reinfährt, wo es nicht mehr so viel gibt, muss man sagen, aber wo immer noch zum Teil vorkommt.
Spannendes Experiment. Also ich drücke im Tümmel, ist Anfang der Saison so neben Gregory Hoffmann die NHL-Saison, muss man dazu sagen, die fängt nächste Woche an. Hat sich ein bisschen angeschlichen. Eine von den spannenden Personalien, also was die Josis und Fialas von dieser Schweizer Hockeywelt können, das wissen wir eigentlich. Bei den Bergis und Hoffmann müssen wir Anfangsjahr wahrscheinlich genau anschauen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Spannend wird es auch am Wochenende. Da wird noch eine boxt. Wir haben über Usyk Joshua geredet, über die grosse Überraschung am Samstag oben vor einer Woche. Jetzt kommt schon der nächste Schwergewichtskracher auf uns zu. Tyson Fury gegen Deontay Wilder zum dritten. Bist schon heiß?
Ich bin irgendwie hin und her gerissen bei dem Tyson Fury, muss ich ehrlich sagen. Einerseits wahnsinnig faszinierend, andererseits muss ich sagen, stoßt mich da auch ab. Aus verschiedensten Gründen. Aber ich glaube, das gehört ein bisschen zum Boxen, vor allem zum Schwergewichtsboxen auch dazu, dass die Abgründe einfach das Ganze auch noch irgendwie noch interessanter machen, wenn man dem so sagen will. Eigentlich ist ja der Fury schon abgeschrieben gewesen, oder? Was hat er gehabt? Persönliche Probleme und
Alkohol, Drogen, Depressionen, was wahrscheinlich wieder damit zusammenhängt.
Drunter und drüber im Privatleben. Und dort kommt immer
wieder. Sechs Kinder.
Was faszinierend ist, dass es immer wieder kommt. Die Anzahl der Kinder finde ich jetzt weniger faszinierend, weil so Kunst ist das nicht, muss man sagen.
Also, nebenbei noch eine Profiboxkarriere zu haben, vielleicht schon.
Und dann ist und keine Frau.
Betreuungsintensiv. Also aha, ja gut, dass er die Kinder nicht müssen gebären. Nein, aber ja. Vielleicht hat er ja in irgendeiner Form auch noch eine Rolle als Vater.
Ah, ja,
könnte sein,
ja.
Oder?
Das bestimmt, ja, aber er hat nicht müssen irgendwie
nein.
Vom 6. bis im 9. Monat pausieren, nein. Weil er nein. Möglichst keine Schlagwirkung
hätte
zeigen in der Magengegend.
Aber gleich man kann nicht ausschlafen.
Aber der Grösste, ich weiß es nicht, wer ist denn im Moment der Grösste?
Schwer.
Im Körper.
Im Schwergewicht, sicher.
Von der Körpermass her ist er sicher
auch. Der Grösste, ja. Wahrscheinlich. Ja gut, es gibt sicher irgendwie noch einen, der 2,10 Meter ist, wo aber niemand davon weiss. Nein.
Ich frage mich einfach, wird der Usyk zum Beispiel, geniesst er die gleiche Vermarktung wie die Briten zum Beispiel oder
nein.
Ein Amerikaner? Also,
nein, natürlich
ich
nicht.
Ich habe gedacht, der Ukrainer ist irgendwie der Aussenseiter da, weil er halt zwar wahnsinnig gut boxt, technisch gut, weil er brandgefährlich ist, aber er wird nicht so als grosse Nummer wahrgenommen, weil er wahrscheinlich eben von den Briten auch, oder vielleicht wird das sogar kultiviert ein bisschen, dass man dem Ukrainer fast ein bisschen Bösewichtrolle zuschanzen will, im Sinn von, ja, du gehörst eigentlich nicht so dazu, du bist schon gut, aber wir wollen eigentlich eher unsere Leute grösser rausbringen oder adoptieren sie den dann plötzlich und dann geht es richtig los?
Es ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt fast sagen, also so, wer sich mit dem Boxen schon länger beschäftigt oder irgendwie ein bisschen enger beschäftigt, hat den Usyk schon auf dem Schirm gehabt, hat im Cruisergewicht also dominiert, wie lange niemand vor ihm, hat auch vier wichtige Titel gehabt gleichzeitig und ist nachher aufgegangen und ist seit dem Holyfield eigentlich der beste Ex-Cruiser Boxer, der Gewichtsklasse gewechselt hat. Dass er jetzt, ich meine, der Kampf gegen Joshua war sein dritter Kampf im Schwergewicht gewesen, das muss man fairerweise sagen. Also, der hat in dem Sinn gar keine Chance gehabt. Er hat vorher gegen Jazz Witherspoon boxt, wo niemand muss interessieren, gegen Chisora boxt, wo das ist so ein bisschen der Türsteher, den muss man schlagen, wenn man nachher gegen die ganz Grossen will, muss man wie beweisen, dass man sicher besser ist als der. Und ich glaube,
was ist der Chisora-Verein?
Derek Chisora, das ist ein Engländer, das ist ein Skandalboxer.
Sogenannter Wallpuncher. Das ist
einer von...
If you leave me alone, you're okay. If you fuck with me, I'm gonna fuck you up. Irgendwie so.
Nicht, ja, also ich würde jetzt sagen, schon auch eher einer von den unberechenbaren Sorten, wahrscheinlich abseits vom Ring. Hat auch... ich warte jetzt, was ist das, ein Kampf gegen David Haye gewesen, wo Tisch geflogen sind im Vorfeld. Und, ja, also die Frage ist dann immer, was ist ein Image, das man kultiviert und was ist wirklich eine tatsächlich aufrichtige Emotion und Rage, die jetzt da irgendwie umgemünzt wird in hoffentlich etwas mehr oder weniger Produktives. Aber auf jeden Fall ist er eigentlich der, der die alle wie abnimmt und sagt, okay, ich habe meinen Kopf her, aber wenn du deinen Kopf raushebst, dann bereicht es dich schon und dann kann er auch mal fertig sein. Also man muss sich beweisen gegen den Chisora. Der Test hat daraus logischerweise bestanden und hat jetzt auch durch seine Art von Auftreten gegen Joshua, der aktiv war, also er hat dort den Kampf bestritten. Ich glaube, das ist etwas anderes als jetzt den Klitschko, das hat man nicht mehr vorwerfen können. Ja, spiele ihre körperliche Überlegenheit aus, sie ist stilsicher, schlängweilig und das hat man bis zu einem gewissen Grad zu Recht, oder? Gleichzeitig haben die einfach gemacht, was sie haben müssen machen zum Gewinnen. Das kann man denen gar nicht vorwerfen. Das ist jetzt bei Musik gar nicht möglich. Also rein körperlich kann er das nicht. Und ist gleichzeitig aber Boxer, ist wahrscheinlich außer dem Fury, würde ich sagen, auch nicht überlegen. Also gross überlegen. Fury, ja... Der zusammen mit seiner Größe und seinem Gefühl fürs Kämpfen würde jetzt nochmal eins höher einstufen. Aber das ist es dann. Die Frage ist ja eigentlich, wann kämpft der Herr Lomachenko wieder? Alles andere interessiert uns da ja gar nur am Rand.
Das stimmt. Wann kämpft er wieder?
Weiß es nicht.
Allerdings in einer anderen Gewicht.
Ja, deutlich leichter ist man unterwegs.
Nicht
135 Pfund.
Hoffentlich nicht müssen gegen den Fury antreten, um wieder ins Rampenlicht zurückzukommen.
Nein.
Ich habe einfach beim Fury irgendwann Angst, dass trotz Technik und Physis, sagen wir dem mal so, gross bleibt er, ja, dass irgendwann einfach der Pfupf draußen ist bei diesen Riesenboxer. Und dann einer kommt wieder raus, der doch weitaus beweglicher ist und agiler, dann, wenn es um den Impfung geht, dass er dort einfach keine Chance mehr hat. Vielleicht sieht man das jetzt schon, ich weiß es nicht. Wie lange ist er jetzt weg gewesen?
Fury.
Letztes Mal.
Also, was heisst letztes Mal?
Letzte Unterbruch, den er gehabt hat.
Ja gut, das war. Das sind 3. Oh Scheiße, müssen wir jetzt wissen. Und nicht fluchen. Also 15 war der Kampf gegen Klitschko, nachher der Absturz. Und das war 3-4 Jahre gewesen. Würde ich jetzt mal sagen.
Seither ist er aber nicht mehr.
Und seither wirkt er solid unterwegs. Gleichzeitig ist ihm irgendwie alle Richtungen immer alles zuzutrauen. Also was mentale Gesundheit und Suchtproblematik angeht, hat man so ein bisschen den Eindruck. Drücken ihm da die Daumen, dass er also tatsächlich dass er irgendwie auf Kurs bleibt. Man hat auch das Gefühl, er sei irgendwie an einem besseren Ort, das auch schon. Und ja, also da gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen, dass das grundsätzlich gut wäre. Gegen den Wilder, der hat einfach einen riesen Hammer. Und wenn theoretisch kann der natürlich die Sache noch einmal richtig spannend machen, indem er jetzt den Kampf gönnt. Wenn der Fury gönnt, dann gibt es ein Unentschieden, ein Sieg Fury und nachher noch einen, also dann hat der Fury zweimal gewonnen, plus ein Remy, dann ist die Trilogie, wer dann erledigt, also das Duell wäre klar, wer dort besser ist, dann müsste man das nicht mehr weiter diskutieren. Es wäre an sich angenehm, weil dann könnte man endlich richtig Fury Joshua oder Fury Usyk gehen. Ja, mal abwarten. Also mein Geld, wenn ich müsste, dann ist es klar auf dem Tyson Fury. Aber...
Also wenn ich die Frage beantworten abschließend, wer ist denn im Moment der Größte? Würde ich auch sagen, der Fury, einfach von der Aussenwirkung her, von der Ausstrahlung, die er hat, rein vom Boxerischen her, würde ich sagen, der Usyk, weil er mich wahnsinnig beeindruckt hat. Den Kampf möchte ich wirklich sehen. Aber da wird man sich wahrscheinlich Zeit lassen, bis es diesen Kampf gibt, um alles vorne doppelt und dreifach auszukosten.
Hoffentlich nicht.
Ja, es ist so ein bisschen die Erfahrung, die man hat.
Ja, logisch, aber...
Ich glaube einfach, es ist... Die Schwergewichtsboxen hat in den letzten paar Jahren wieder dazu gewonnen an Dramatik, an Ausstrahlung. Und das ist eigentlich etwas sehr Gutes.
Das ist
da braucht es den Tyson Fury unbedingt im Moment noch.
Das ist so.
Im Punkt der Ausstrahlung macht ihm niemand etwas vor. Der Usyk braucht noch Zeit, bis er den Stellenwert erreicht. Auch wenn er gut geboxt hat jetzt, wenn er auf einem guten Weg ist. Aber du brauchst ja einen, der irgendwie der Säulenheilig ist von so einem Sport wie Schwergewichtsboxen. Und das ist im Moment immer noch der Tyson Fury. Ich würde sagen, jetzt wechseln wir zum Endspurt. Die haben
jetzt
die Luft abgeschnitten. Aber du hast gesagt, es soll schnell gehen und dann hilft noch etwas. Dann muss ich eingreifen.
Bitte. Los.
Endspurt.
Endspurt, Fußball-Nazi, bitte. Also nächste Woche, nein, am Samstag. Nein, wenn?
Am Samstag.
Am Samstag spielen wir gegen Nordirland und das daheim. Nehme ich an, weil letztes Mal ist auswendig. Das
ist messerscharf, geschlossen.
Jetzt den Match gewinnen wir, oder? Ja. Also den muss man gewinnen.
Ja, also sonst gehen wir nicht an die WM wahrscheinlich.
Ja, also und den gewinnen
wir. Haben wir auch an der WM nichts verloren. Wenn man sich qualifiziert, hat man etwas verloren dort. Aber ja, also einen von zwei Matches gegen Nordirland sollte man dann schon irgendwie siegreich gestalten. Formel 1, am Wochenende wird in der Türkei gefahren. Lando Norris hat zuletzt schon geschmückt. Am ersten Sieg ist es jetzt soweit.
Ich hoffe es. Wir machen dem McLaren eh schon Spass. Haben wir immer Spass gemacht mit dem Orange, der früher klassisch war. Bietend wahnsinnig gute Unterhaltung, muss man schon sagen. Die McLaren mit dem Ricciardo und dem jungen Norris, der ein absoluter Fanfavorit ist in England, also Großbritannien, im angelsächsischen Sprachraum sowieso. Das ist der Star von der Zukunft. Der unter George Russell, der nächstes Jahr bei Mercedes fahren wird, das gibt spannende Sache. Ob er in Istanbul gewinnen kann, weiß ich nicht. Ist fantastische Strecke auch zum Schauen. Vor allem, wenn es nass ist, dort sagen die Piloten wie auf Eis. Ich würde sagen, wird schwierig, dort den Erfolg nochmal zu sehen. Ich hoffe es für ihn, dass er bald kann gewinnen, weil die Niederlage in Sochi hat wehtun. Eine andere Niederlage, die wehtun hat, für Bayern-Fans vor allem, Bayern verliert gegen Frankfurt.
Ja.
Hat man nicht erwartet.
Nein, haben wir nicht erwartet. Kevin Trapp, viel gescholten offenbar noch vor dem Match. Hat man gesagt, ja, nicht mehr so gut wie auch schon. Und dann war er der Beste von diesen zwei Goalien auf dem Platz gewesen. Also Expected Goals Wert, wo man jetzt mittlerweile so gerne herbeizieht, sehr deutlich zugunsten vom FC Bayern. Also kann man sagen, aus Bayern-Sicht muss man sich vielleicht gar nicht so viel Sorgen machen. Aber für den einen Match, ja, also alle, die nicht mit Bayern heute, finden das ja eh super. Und alle, die eine halbwegs spannende Bundesliga würden schätzen, auch von dem her, hoffentlich gibt es noch so ein paar Goalie-Leistungen in dieser Saison, die die Sache irgendwie eng behalten. Lothar Matthäus, apropos Bayern.
Nein.
Bayern-Legende. Hat jetzt seine 5. Scheidung hinter sich. 60, 5 Scheidungen. Der Mann, ja, beeindruckt uns immer weiter und hört einfach nicht auf. Wann kommt Ehe Nummer 6?
Ja, muss man vielleicht darauf wetten. Man sieht ihn ja ab und zu als Werbeikone für einen Wettanbieter bei Sky, glaube ich, auf dem Sender, wo man die Bundesliga schauen kann. Und da muss man immer so ein bisschen lächeln, hin und her gerissen, wie der jetzt total Meschuge finden soll oder ob man einfach noch, eigentlich noch okay findet. Ich weiß es nicht. Wenn er will heiraten, soll er doch nochmal heiraten. Ich meine, das spielt bei ihm jetzt auch keine Rolle mehr, über 5-mal oder 6-mal. Vielleicht merkt er dann, ja, es kostet wahrscheinlich auch ein bisschen Geld zwischendurch mal. Und dann muss er wieder länger arbeiten. Das sollte ja eigentlich schon auch weniger machen können, oder? Also, dass er nicht rund um die Tour muss arbeiten.
Ich weiß nicht, wie es mit 5 Scheidungen. Ja. Können wir nur spekulieren. Ich sage, ja, vor dem 63. Geburtstag locker. 60. Ja, Ehe. Over under.
Wann ist sein 63. Geburtstag?
Ja, jetzt ist er 60.
Jetzt ist er 60?
Ja.
Ja. Und man sagt, der Mensch reift und wird weise mit der Zeit.
Ja, aber wenn du 5-mal geheiratet warst.
Ja, du meinst, dann fehlt der Reflex, dass du dann irgendwann sagst, jetzt ist genug.
Ja, dann hast du einfach vielleicht auch für dich entschieden, Weisheit hat nichts mit der Anzahl Eheschliessung zu tun.
Ja. Ja.
21. März 1961 geboren.
Ja, immerhin.
Also 60,5. Also in 2,5 Jahren, da müsste eigentlich jemand zu finden sein, was sich in Lothar verguckt.
Ich finde es ja auf der anderen Seite auch noch interessant.
Ja, Endspurt heisst unser.
Ja, und spannend, dass er genommen ist und dass er sich nicht zurückgezogen hat. Finde ich, mit 60, oder? Man muss ja nicht immer nur 18, 19, 20-Jährige sein, wo die Sender dominieren, sondern eben auch einer, der mit ein bisschen Erfahrung reinkommt.
In eine Ehe, reinkommt.
Dann ist schon wieder an die 6.
Oh je, meine.
Die Erfahrung.
Ja. Nein, du, ich würde sagen, wir beschließen es an dieser Stelle. Sonst wird es. Sonst fangen wir noch. Ja. Weiss nicht. Beziehungskisten mit Kessler und Gysi. Vielleicht nächste Woche.
Könnt
ihr uns ja sonst per E-Mail Fragen schicken. dino.kessler@ringier.ch, emanuel.gysi@ringier.ch. Die wir gerne Beziehungsberatung machen, wenn das gewünscht ist. Leute, könnt euch ein Problem oder eure Frage schicken und dann schauen wir, ob wir die da können beantworten. Abonnieren, Spotify, Apple Podcast, überall sonst.
und bis nächste Woche.
Auf Wiederhören, merci.